Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Willipedia-Podcasts. Heute sind wir mal nicht in unserem hauseigenen Studio der Plattes Group, sondern heute senden wir von der Motorworld Mallorca und zwar direkt von unserem Event Familienvermögen in Krisenzeiten. Bei mir ist jetzt Markus Baumann, Gründer und CEO von Aurevolt Energy. Herr Baumann bringt mehr als 30 Jahre unternehmerische Erfahrung mit und arbeitet an Lösungen für die Energiewende. Ja, schön, dass Sie hier sind in meinem Podcast und schön, dass Sie auch hier als Partner bei uns sind.
Ja, sehr gerne. Es macht Spaß. Tolle Veranstaltung hier tatsächlich.
Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, mehr als 30 Jahre unternehmerische Erfahrung. Nicht schlecht.
Ja, tatsächlich.
Was macht denn Aurevolt Energy überhaupt ganz konkret? Also für wen sind Ihre Lösungen gedacht?
In erster Linie tatsächlich für Investoren. Also unsere Idee ist die Energiewende. Ich muss ein bisschen weiter ausholen tatsächlich. Okay. Wir haben in Deutschland sehr viel regenerative Energien. Das steigt noch. Sehr viel Photovoltaik, sehr viel Wind. Das erzeugt an den Strommärkten also irrsinnige Spreads. Das heißt, ich habe mittags einen wahnsinnigen Energieüberschuss im Netz. Dadurch gehen die Strompreise in den Keller, teilweise in den Minusbereich. Und abends, wenn Sonne zum Beispiel ja keinen Strom mehr produziert, dann habe ich sehr, sehr hohe Strompreise an der Börse. Das sorgt für insgesamt hohe Strompreise in Deutschland. Industriestrompreise ist was wir jeden Tag hören. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Batterien in die Stromnetze zu integrieren, Batteriespeicher, die dann eben mittags den Stromüberschuss aufnehmen und ihn abends wieder abgeben. Und rein zufällig, habe ich ja gerade gesagt, haben wir Preisspreads. Das heißt, wir kriegen mittags den Strom sehr günstig. Teilweise bekommen wir sogar Geld dazu, wenn wir laden. Und abends, wenn wir entladen zu den hohen Preisen, verkaufen wir den Strom wieder. Das heißt, also, es ist ein sehr wirtschaftliches Modell. Und wir zielen dabei ab auf Investoren, das sind also Sachinvestments. Wir stemmen das nicht alleine. Das heißt, wir verkaufen unsere Batterien, die haben so Investmentgrößen von 140.000 Euro aufwärts, an Investoren, die eben Interesse haben, Rendite aus dem Stromhandel zu erzielen.
Wo sitzen Sie denn eigentlich?
Wir sitzen im wunderschönen Ostwestfalen in Bad Oeynhausen aktuell. Ah, okay. Ziehen aber demnächst um in den Nachbarort, weil uns ist das Büro zu klein geworden.
Also das heißt, Sie sind auch viele Mitarbeiter?
Ja, wir skalieren tatsächlich sehr stark. Wir werden dieses Jahr den Umsatz verfünffachen. Eine riesen Herausforderung. Das heißt, Personalsuche ist gerade ein Riesenthema für uns, ja.
Aber ist ja auch gut, ne? Das will man ja. Man will ja weiter wachsen.
Natürlich, natürlich. Und lustigerweise ist es so, alle reden vom Fachkräftemangel. Wir kriegen es ja hier auf der Tagung auch gerade mit, ne? Die deutsche Wirtschaft, die schwächelt ein bisschen. Sehr viele Entlassungen sind im Moment die Folge. Und das ist für uns tatsächlich jetzt echt eine gute Situation, weil wir finden tatsächlich auch Fachkräfte im Moment. Vielleicht auch, weil wir eine interessante Branche sind. Wir sind ein absoluter Wachstumsmarkt.
Ja, genau, absolut. Und Sie haben ja gerade eben schon erklärt, was Sie machen. Batteriespeicher. Warum sind Batteriespeicher aus Ihrer Sicht gerade in Krisenzeiten, wir sind ja hier auf diesem Event, um auch über Krisenzeiten zu sprechen. Warum sind Batteriespeicher aus Ihrer Sicht gerade in Krisenzeiten für Anleger und Unternehmer besonders interessant?
Da habe ich zwei Blickwinkel. Einmal sorgen die Batteriespeicher im Stromnetz für eine Vergleichmäßigung der Strompreise und langfristig eben auch für eine Senkung der Stromkosten, weil ich eben mehr regenerativen Energien ins Netz bringen kann, wenn ich Kapazitäten habe, die Stromüberschüsse für abends zu speichern. Das heißt also, aus der Sicht kann ich den Strompreis oder können wir alle die Batterien anbieten und einbauen, den Strompreis langfristig senken. Das macht es da wirtschaftlicher. Das macht den Standort Deutschland langfristig auch natürlich wieder attraktiver, weil wir die höchsten Energiekosten in ganz Europa haben.
Ja.
Und das ist also die eine Sicht, der eine Blickwinkel. Und der andere Blickwinkel ist natürlich der für die Investoren, die eben die Möglichkeit haben, in diese einzelnen Speicher zu investieren. So insgesamt wollen wir bis 2030 übrigens knapp 2,5 Milliarden Euro in den Markt investieren. So, und die Leute, die eben mit diesen, ich sag mal, relativ kleinen Investments bei uns dann ab 140.000 Euro einsteigen, bekommen absolut gute Renditen, weil im Moment die Spreads am Strommarkt so groß sind, dass ich relativ viel Geld im Moment damit verdienen kann. So ein Speicher ist in 6, 7, 8 Jahren bezahlt. Mhm. Dazu gibt es von der Bundesregierung sehr, sehr gute Steuermöglichkeiten. Aber vielleicht gehe ich da später nochmal drauf ein.
Sie haben ja gerade schon mal angesprochen, das Jahr 2030, dass Sie da eben das Ziel haben, unter anderem ein Netzwerk von 20.000 Speichern.
Ja, zu installieren,
zu bauen. Zu bauen, genau. Was würde das denn konkret für die Stabilität des Stromnetzes und auch für die Wirtschaft bedeuten?
Ja, das ist im Grunde genommen, kann ich da an die letzte Antwort schon anknüpfen. Mhm. Also das Stromnetz wird natürlich dadurch stabiler, weil ich eben die Möglichkeit habe, Stromspitzen rauszunehmen. Im Allgemeinen tragen Speicher auch zur ich sag mal, Regelenergie bei. Das heißt, die können also auch Schwankungen im Herzbereich mit aufnehmen und somit das Stromnetz erstmal grundsätzlich stabilisieren. Dann ist ja auch relativ in der Presse, liest man es häufig, ich habe die Stromleitungen, die Trassen quer durch Deutschland von Nord nach Süd.
Ja.
Die sind absolut ausgelastet. Wenn im Norden zu viel Wind bläst, kriege ich den ganzen Strom nicht nach Bayern runter, da wo er dann zum Beispiel gebraucht wird. Und wenn ich regional Batteriespeicher baue, dann brauche ich den Strom nicht mehr ganz durch Deutschland schicken. Dann kann ich diesen Strom also lokal speichern. Das ist übrigens der kleine Unterschied zu dem, was wir machen. Was man im Markt oft hat, sind Großbatteriespeicher.
Ja.
Und wir lesen aber immer, es gibt so viele Anschlussanfragen, die können gar nicht alle gebaut werden, weil die Netze das gar nicht können. Und bei uns ist der Unterschied, wir bauen eben kleine Batteriespeicher. Ich will nicht zu technisch werden, 125 kW hat ein Speicher an Leistung und den können wir im Niederspannungsnetz anschließen. Das heißt, wir bauen nicht irgendwo einen großen Batteriepark auf irgendeiner Wiese mit großen Containern und habe 3 oder 4 Jahre Genehmigungs- oder Bauzeit, sondern wir bauen kleine Batterien, die sind so groß, ja, ich sag mal 1,50 mal 1,50, 2,40 Meter hoch, so muss man sich so eine Batterie vorstellen. Und dazu pachten wir Flächen bei Gewerbebetrieben. Also wir gehen durch Deutschland, gucken, wo steht ein Trafo, da stehen immer diese grauen Häuschen überall rum, in Gewerbegebieten. Und wenn der nicht zu weit weg ist, dann suchen wir jemanden, der uns einfach so 2 Pkw-Parkplätze verpachtet, 5 mal 5 Meter.
Und das reicht ja dann schon, ne?
Das reicht. Dann machen wir einen neuen eigenen Stromanschluss und stellen dort 2 Batterien auf. Und dadurch bekommen wir jede Woche Netzzusagen, während andere bis zu 2, 3 Jahre darauf warten müssen. Und das, dadurch können wir die ganze Energiewende ein bisschen beschleunigen. Und ich sage mal, wir laufen auch so ein bisschen unterm Radar, was da den Wettbewerb angeht, weil man nimmt uns da vielleicht gar nicht so ernst im Moment. Allerdings skalieren wir ganz gut.
Wollte ich gerade sagen, ist ja nicht immer schlecht. Ne?
Unsere Mitbewerber sind halt große, das sind Projektleute, die können nur in Projekten denken. Ich komme, Sie haben es eben angesprochen, 30 Jahre Erfahrung als Unternehmer. Ich habe vorher dezentrale Abwassertechnik gemacht. Das heißt also, ich kenne dieser dezentrale Gedanke, der ist mir irgendwie in die Wiege gelegt. Und deswegen bauen wir eben dezentrale Speicher, die wir dann virtuell zu einem großen Speicher vernetzen. Das heißt also, wir gehen nicht hinbauen, wie gerade gesagt, einen großen Batteriepark irgendwo, sondern wir bauen viele kleine. Das hat den technischen Hintergrund, ich kann kleine Batterien an den Strombörsen nur sehr unwirtschaftlich handeln, weil der Aufwand der Einrichtung sehr groß ist. Also vernetzen wir unsere ganzen Batterien, die wir durch Deutschland verteilen, zu einem sogenannten virtuellen Kraftwerk. Und dieses virtuelle Kraftwerk hat dann halt eine Leistung von zum Beispiel 100 Megawatt und die können wir dann an den Strombörsen handeln. Das nennt sich dann eben Schwarmspeicher, ja. Sind wir übrigens führend drin. Es gibt, glaube ich, auch keinen wirklichen Mitbewerb aktuell in dem Bereich Schwarmspeicher.
Was Sie auch schon angesprochen haben, war das Thema Steuern. Also steuerliche Aspekte sind ja für alle, aber unter anderem auch für Unternehmer spielen die eine große Rolle. Wie relevant sind denn Themen wie Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibungen bei Ihren Modellen?
Ich würde mal sagen, 90% unserer Kunden kommen aus diesen Motivationsgründen tatsächlich zu uns. Unsere Investmentgrößen, das sind klassische Sachinvestments, also bewegliche Wirtschaftsgüter. Ja. Wir sind ja hier im steuerlichen Bereich auch unterwegs. Da ist es ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja im Moment die Sonderabschreibung von 40%, die ich in Deutschland nutzen kann. Ich kann diese 40%, ich meine, das muss ich Ihnen nicht erzählen, Sie sind ja hier aus dem Bereich Steuerbüro, aber die kann ich natürlich auf die ersten 5 Jahre verteilen, wie ich möchte. Ich kann sie natürlich auch im ersten Jahr ziehen. Dann gibt es natürlich die degressive Abschreibung, das heißt, die Speicher werden degressiv mit 30% abgeschrieben, hochattraktiv. Mhm. Bedeutet, dass ich im ersten Jahr ungefähr 70% des Speichers abschreiben kann. Das ist also schon eine ganze Menge. Ach, ich sage, nach 2, 3 Jahren haben sie irgendwie 90% von dem Speicher abgeschrieben. Und Sie haben es angesprochen, Investitionsabzugsbetrag. Ja. Bis zu einer Investition von 400.000 kann ich den ja bilden. Dann darf ich den ja innerhalb von 3 Jahren kann ich den verbrauchen. Und wir haben letzten Dezember festgestellt, das ist vielen Leuten aber auch erst kurz vor Weihnachten eingefallen, dass jetzt die 3 Jahre rum sind. Und das hat uns so ein bisschen beschäftigt, sagen wir mal. Aber das ist ein Riesenthema, weil ich kann ja die Hälfte der Investitionen vorab schon steuerlich geltend machen. Und das ist das Schöne. Es ist nicht einfach, Batteriespeicher zu finanzieren. Die Banken kennen das Modell noch nicht. Jetzt bringen Sie aber durch den Investitionsabzugsbetrag ja ungefähr 22-23% schon an Eigenkapital mit, was Sie sich ja vom Finanzamt auch nur geliehen haben. Ja. So, und damit ist eine Finanzierung einfacher. Wir zum Beispiel bieten Finanzierung einfach selber an. Wir lassen unsere Kunden da gar nicht mehr raus. Also wenn die jetzt bei uns kaufen wollen, sagen wir, dann könnt ihr auch bei uns die Finanzierung bekommen. Und zwar innerhalb von 48 Stunden tatsächlich. Weil wir haben festgestellt, ein Kunde, der kaufbereit ist, der geht dann zu seiner Hausbank oder zu einem Finanzierungsvermittler und dann muss er das Modell erklären, da muss er komplett nochmal seine Vita, seine Immobilien offenlegen und da verlieren die Leute die Lust, völlig verständlich. Und deswegen gehen wir sogar hin, besorgen uns dann selber Mezzaninkapital. Wir gehen an Investoren ran, die, ich sag mal, dann in unsere Forderungen investieren, und wir bieten dann einfach den Ratenkauf an.
Weil eben Zeit und Lust ist da ja auch ein Faktor, ne? Und so ist es halt mit weniger Aufwand. Und
ja, unsere Kunden haben ja alle ein normales Tagesgeschäft. Die können sich jetzt nicht mit so einem Investment viel beschäftigen. Und deswegen nehmen wir das im Prinzip dann auch ab. Also dann ist diese Kombination aus dem Steuersparmodell, wo ich also sehr, sehr viel, auch Cashback sehr, sehr schnell bekomme, und eben eine hauseigene Finanzierung, die unkompliziert ist, ein sehr, sehr leichtes Investment. Und da sind wir auch ganz froh, dass da, ich sag mal, der steuerliche Rahmen im Moment so spannend ist.
Wir sind ja hier auf unserem Event Familienvermögen in Krisenzeiten. Familienvermögen, das hat ja auch immer was mit Generationen zu tun. Und viele unserer Hörer und Hörerinnen denken ja auch generationenübergreifend. Wie kann ein Investment in Energiespeicher dabei helfen, Familienvermögen langfristig abzusichern? Das ist ja ein interessanter Aspekt.
Absolut, da habe ich aber eine gute und eine schlechte Nachricht.
Okay, das ist schon mal...
Ich fange mal mit der guten an. Ich finde sie beide gut, aber in Bezug auf über Generationen denken. Ja. Ein Batteriespeicher, den Sie zum gewerblichen Stromhandel nutzen, ist erstmal ein Gewerbe. Und soweit ich das überblicken kann, ist die Übertragung eines Gewerbebetriebes ja mitunter steuerfrei, wenn er weitergeführt wird. Ja. Das ist aber in Ihrer steuerlichen Seite mehr zu klären. Aber das ist so, ich kann ja einen Betrieb weitergeben. Und ich kann jetzt, also wenn ich in Batteriespeicher zum Beispiel investiere und der Erbfall würde eintreten, ich glaube, das geht bei einer Schenkung auch, aber da bin ich nicht der Fachmann für, dann hätten Sie eben da eine steuerfreie Übertragung. Das heißt, also man kann auch vielleicht diesen Umweg ein bisschen nutzen, um Vermögen zu übertragen. Das ist vielleicht die gute Nachricht in dem Sinne Ihrer Fragestellung. Ja. Die schlechte Nachricht, es ist ein relativ, vom Anlagehorizont ein relativ kurzes Invest. Ich vergleiche das gerne mit einer PV-Anlage. Da hat man ja so einen Horizont, über 30 Jahre circa. Allerdings verdienen die auch erst nach 20 Jahren Geld, weil sie vorher die Finanzierung da drin haben. Ein Batteriespeicher hat einen viel kürzeren Anlagehorizont, nämlich von ungefähr 13 bis 15 Jahren ist eine realistische Laufzeit für so einen Speicher. Das ist natürlich ein deutlich kürzerer Horizont, finde ich aber total spannend, wenn man jetzt ein bisschen älter ist und möchte nochmal investieren und will auch die Rendite vielleicht noch zu Lebzeiten haben, ist eine PV-Anlage, die aus anderen Gründen im Moment auch nicht so performt. Das würde aber zu weit führen, glaube ich, heute. Ist natürlich ein Batteriespeicher spannend, weil sie eben einen sehr, sehr schnellen Cashback haben, weil sie vom ersten Jahr an positiven Cashflow haben, unter anderem auch durch die Steuersparnis, und eben nach 15 Jahren das Geld verdient haben. Und dann ist so ein Speicher dann, aber auch ist die Lebensdauer aber auch durch. Also kurzfristiges Investment, kurzfristiger als zum Beispiel PV-Anlagen, also nichts für Generationen übergreifend. Ja. Aber es heißt ja nicht, dass man nicht in 15 Jahren den nächsten Speicher einfach kauft und das weiterführt.
Ganz genau, das war auch mein Gedanke. Ist also eigentlich gar nicht so eine schlechte Nachricht.
Nein, so eine schlechte ist es nicht. So eine schlechte ist es dann doch nicht.
Wenn ich jetzt als Unternehmer über ein Speicherinvestment nachdenke, worauf sollte ich dabei vor allem zum Start achten?
Da fällt mir eine ganze Menge ein, ich versuche es aber einzugrenzen. Wenn ich jetzt im Bereich bewegliche Wirtschaftsgüter unterwegs bin, also den IAB nutzen möchte, muss ich darauf achten, dass es wirklich ein bewegliches Wirtschaftsgut ist. Ja. Und man bekommt viele Batteriespeicher angeboten, das sind dann aber Großspeicher und ich kaufe dann einen Batterie-Rack mit einem Wechselrichter und das ist dann meiner. Und das wird dann einem als bewegliches Wirtschaftsgut verkauft. Da wird sicherlich die Rechtsprechung der Finanzbehörden sich irgendwann mal eingreifen. Aus meiner Sichtweise ist das zumindest gefährlich, weil es kein... ich kann das Rack nicht rausnehmen, dann funktioniert es. Da habe ich ein Stück Metall, ein bisschen Batterie. Darauf sollte man also achten, wenn man jetzt im Bereich IAB unterwegs ist. Weiterhin, wenn ich Teil in einen großen Speicher investiere, dann bin ich auf die Betriebsweise, wie der Speicher gefahren wird, angewiesen. Was der Betreiber macht mit dem Speicher, ob der 2 oder 3 Zyklen am Tag fährt, ob der mehr Regelenergie einsetzt, ich will jetzt nicht zu technisch werden, oder mehr an den Strommärkten handelt, da sind sie dem ausgeliefert. So, und deswegen machen wir ja auch die kleinen Speicher. Wenn Sie bei uns einen kleinen Speicher kaufen, dann ist das wirklich Ihrer. Den können Sie auch da wegnehmen und woanders hintragen, wenn Sie möchten. Das ist also der Unterschied. Ich würde immer darauf achten, dass ich also Zugriff auf mein Wirtschaftsgut habe und nicht Teil des Ganzen bin. Vielleicht kann man das gut vergleichen mit einem Mehrfamilienhaus. Sie kaufen entweder eine Wohnung und vermieten die oder Sie kaufen das ganze Haus. Diejenigen, die einzelne Wohnungen in Häusern haben, die werden das wissen, Eigentümergemeinschaft ist manchmal wie so ein Elternabend. Ob jetzt die Fassade neu gestrichen wird, neue Fenster gemacht werden, da hängen Sie mit drin. Kaufen Sie das ganze Haus, können Sie selber bestimmen, was passiert. Und so ähnlich müssen Sie sich das mit unseren Speichern vorstellen. Wir können den Speicher, den fahren wir auch in der Betriebsweise, wie Sie den möchten. Also wenn Sie sagen, ich will, dass der 20 Jahre lebt, fahren Sie nur einen Zyklus am Tag, würden wir das tun. Das ist also hier ein großer Unterschied. Mhm. Vielleicht der zweite große, um das jetzt nicht zu weit auszuschweifen, ist, gerade bei Großspeichern bin ich oft reglementiert. Das heißt, wenn ich einen sehr großen Speicher an das Netz anschließe, zum Beispiel 100 Megawatt, ich kann den nicht einfach einschalten und 100 Megawatt ins Netz drücken oder rausziehen. Da gibt es oft, das nennt sich Ramping. Das bedeutet, dass ich kann wie so ein Dimmer langsam hochfahren. Ja. Jetzt habe ich am Strommarkt aber teilweise nur 15 Minuten Zeit. Die Stromspreads sind teilweise im 15-Minuten-Takt. Und wenn ich eine halbe Stunde brauche, um den Speicher in die volle Auslastung zu bringen, kann ich an diesen Spreads gar nicht richtig teilnehmen. Ja. Das heißt also auch da sollte, wenn jetzt einer in einen großen Speicher investieren möchte, sich immer zeigen lassen, was gibt es denn mit dem Netzbetreiber für einen Vertrag? Steht da eine Regulatorik drin? Manchmal wird auch festgelegt, ich darf zu bestimmten Uhrzeiten nicht ein- oder ausspeisen. Das heißt also, man ist teilweise in einem sehr, sehr engen Korsett. Das haben wir bei den kleinen Speichern zum Beispiel nicht. Deswegen ist unser Modell so erfolgreich, weil wir die kleinen Speicher, die tun am Netz nichts als eigene Einheit, weil die gehen irgendwie unter in so einem Gewerbegebiet mit ihren kleinen Leistungsdaten.
Klar. Also es ist komplex, technisch komplex, aber dafür gibt es ja
Spezialisten. Ja genau, also der Strommarkt ist an sich relativ komplex. Ja. Über allem sitzt oben die Bundesnetzagentur. Es gibt immer neue Regulatorik. Batteriespeicher ist noch gar nicht richtig reglementiert in Deutschland. Es gibt eine Befreiung von Netzentgelten, die ist bis August 29. Also wer bis August 29 am Netz angeschlossen ist, wird 20 Jahre auch keine Netzentgelte bezahlen. Das heißt, unsere Speicher sind wirklich, wir können durchleiten durchs Netz, weil wir Energieerzeugungsanlagen sind im weitesten Sinne, zahlen wir keine Netzentgelte. Das ist aber ständig in der Diskussion. Das heißt also, es wird irgendwann eine Belohnung geben, wenn sie netzdienlich sind, und eine Strafe, wenn sie nicht netzdienlich sind. Die Österreicher machen das gerade, die führen das gerade ein. Das heißt, da ist immer eine ganze Menge los. Also sie haben regulatorisch, muss man wirklich höllisch aufpassen. Da haben wir aber Spezialisten für. Ja. Das müssen sie auch im Voraus sehen, was passiert, damit man nicht überrascht wird. Ja, und technisch ist natürlich auch immer eine Herausforderung, am Stromnetz zu sein. Wir haben 800 Verteilnetzbetreiber in Deutschland und jeder hat andere Anschlussbedingungen. Ja. Sie können da nicht einfach einen Zähler hinstellen. Das muss immer abgestimmt werden. Also ist, aber wir haben das skaliert, wir haben die Möglichkeit gefunden, da wir nicht in Projekten denken, haben wir unseren Prozess sehr, sehr stark standardisiert. Für uns ist ein Batteriespeicher kein Projekt. Das ist einfach ein Produkt. Wir machen es aktuell in Deutschland. Der österreichische Markt, der öffnet sich gerade. Also ist gerade ein Gesetz rausgekommen, das Energie, fragen Sie mich nicht, wie es heißt, irgendein Energiegesetz. Ja. Und wir sind gerade dabei, in Österreich mit drei anderen Geschäftspartnern die Aurivolt Austria zu gründen. Das wird sicherlich in den nächsten 8 Wochen passieren. Und wir werden im Sommer beginnen, die ersten Batteriespeicher ins Netz zu bringen. Der Markt ist sehr, sehr jung. Ja. Und wir schauen natürlich auch auf andere Märkte. Wir möchten aus der schönen Aurivolt noch ein Einhorn machen in den nächsten 3 Jahren. Das heißt, wir wollen eine Milliardenbewertung erzielen. Ja. Bedeutet, das werden wir nicht nur in Deutschland schaffen. Also man muss sich da ein bisschen ausdehnen. Und die Nachbarländer sind auch sehr interessant, weil der Energiemarkt in Europa ist relativ ähnlich organisiert. Mhm. Strombörsen gibt es überall. Und die Märkte sind nicht immer ganz reif. England zum Beispiel ist schon, da braucht man nicht mehr hin, die sind fertig, hätte ich fast gesagt. Aber es gibt in Europa noch sehr, sehr interessante Märkte, nach denen wir gerade schauen. Ja.
Ist Südeuropa auch interessant?
Italien ist auf jeden Fall interessant, ja. Das ist aber stark auch regulatorisch abhängig. Also inhaltlich, technisch sind die Märkte alle interessant. Aber ganz, ganz häufig ist es die Regulatorik, die Gesetzgebung, die einen da hemmt. Und deswegen sind wir da auch immer mit Expertenbüros, die sich in den Märkten auskennen, haben wir immer den Finger am Puls und gucken, wann geht es da los. Also wir wollen relativ groß durchstarten. Na gut, in 3 Jahren ein Einhorn zu sein, da muss man sich beeilen aus dem Stand. Wir haben letztes Jahr erst angefangen.
Ne? Wir sind ja jetzt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, bei unserem Event Familienvermögen in Krisenzeiten. Sie sind als Partner mit dabei. Was hat Sie denn persönlich überzeugt, eben als Partner hier mit an Bord zu sein?
Ja, ich hatte es ja eben erwähnt. Wir brauchen Investoren, um die 2,5 Milliarden, die wir investieren möchten bis 2030, ich hatte ja gesagt, die kommen nicht von uns. So, und ich denke mal, Sie haben hier auf dem Event genau unsere Zielgruppe. Hier laufen Unternehmer rum, die sicherlich aus der Motivation hier sind, um neue Impulse zu bekommen. Batteriespeicher sind ein neuer Impuls. Den Markt gibt es erst seit letztem Jahr. Also das ist ja seit letztem Jahr erst möglich, was wir tun. Und ich denke, hier kann man sehr, sehr gut mit den richtigen Leuten ins Gespräch kommen. Ich habe gesehen, hier sind auch interessante institutionelle Investoren dabei. Und das ist auch für uns ein großes Thema, weil ich hatte es eben erwähnt, wir bieten Finanzierung für unsere Kunden an. Da sind wir auch ständig auf der Suche tatsächlich nach Investoren, die unseren Forderungsbestand investieren. Dann haben wir so extra, es gibt auch die AgriVolt Finance, die wir extra dafür gegründet haben, wo also die ganzen Forderungen nachher drin liegen werden. Und da arbeiten wir aktuell gerade mit Mezzaninkapital und Bankkrediten. Aber ich sage mal, bei dem Wachstum, was wir anstreben, sind wir auf jeden Fall auf andere Investoren angewiesen, stellen uns da gerade auch sehr, sehr gut auf für, dass wir also unsere Infrastruktur auch, ich sage mal, einer Due Diligence standhält. Und deswegen finde ich das Event hier sehr, sehr spannend, weil hier sind es im Prinzip alle. Und dazu ist die Umgebung auf Mallorca und in der Motorworld natürlich auch absolut klasse, ja.
Und Sie nutzen die Zeit hier natürlich auch ein bisschen zum Networken. Man hat ja auch zwischen den Vorträgen Zeit und genau, ne, das müssen Sie ja auch nutzen.
Genau, das ist der Punkt. Wir wollen ins Gespräch kommen, wir wollen ein bisschen networken. Und wir wollen aber auch mitnehmen, die Vorträge, ich fand sie heute Morgen, den Vormittag schon super spannend. Teilweise erschreckend, wenn man hört, was in der Welt los ist und wo wir stehen. Ist wirklich sehr, sehr spannend, was man hier geboten bekommt.
Ja, absolut, absolut. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Für das Gespräch und Ihre Einschätzungen und toi 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 natürlich weiterhin.
Ja, und vielleicht sind wir beim nächsten Mal auch wieder dabei, würde mich freuen. Und ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns unterhalten durften heute.
Und beim nächsten Mal, wer weiß, vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dann knüpfen wir an das Gespräch an. Mal gucken, ja, was bis dahin geschafft wurde.
Ich bin gern wieder dabei, klar.
Vielen lieben Dank.
Danke auch.
Und Ihnen natürlich auch vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Alle weiteren Infos, noch mehr Nachrichten und Podcasts natürlich wie immer auf willipedia.plattes.net.